Sie werden heute einen sehr interessanten Tag mit vielen hochkarätigen Vorträgen erleben.
Sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt wieder ein bisschen ein chirurgischer Vortrag. Der Professor Riedl hat ja schon vorgelegt bei der chronischen Pankreatitis und ich möchte was sagen zur Chirurgie beim Pankreaskarzinom. Wir haben es ja vorher schon kurz angedeutet, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen haben eine gewisse Mystik und Bauchspeicheldrüsenchirurgie ist in den Augen vieler gefährlich. Und deswegen heißt dieser Vortrag auch OP im Grenzbereich. Und ich möchte Ihnen vielleicht einfach auch da ein bisschen die Angst nehmen. Ganz so ist es nicht mehr. Das hat sich enorm verändert. Pankreaskarzinom-Operationen galten früher als im hohen Maße lebensbedrohlich. Sterbequoten von 30% in den 70er, 80er Jahren waren, bevor es dann spezialisierte Pankreaskarzinom Zentren gab, durchaus häufig und es war auch so, dass man, das ist erst 20 Jahre her, auch Stellungnahmen bekam von Fachleuten, die gesagt haben, letztendlich ist es völlige Verschwendung, Pankreaskarzinome zu operieren. Das ist einfach eine Verschwendung von Geld und von Mitteln. Die Patienten haben keinen Profit davon. Und Sie sehen diese Studie in einem sehr guten wissenschaftlichen Journal und das ist alles noch nicht so wahnsinnig lang her. Und die obere Studie zeigt, in den 37.000 Patienten, die ein Pankreaskarzinom haben, das hat man nachuntersucht, überlebt haben jeder 200. Und da gibt es auch interessante Anmerkungen, dass man die Frage stellen kann, haben die überhaupt ein Pankreaskarzinom gehabt? Es ist auch eine Studie, die relativ, sage ich mal, interessante Überlegungen anstellt. Sie wissen, dass es für den, oder das wissen Sie nicht, aber wir denken ja immer, der Pathologe kann uns definitiv sagen, was wir für eine Krankheit haben. Wenn Sie Zeitung gelesen haben, die letzten 20 Jahre, dann wissen Sie, dass es auch Diskussionen gab, ob alle Frauen, die wegen einer Brustkrebserkrankung operiert wurden, tatsächlich einen Brustkrebs hatten oder ob es da nicht vielleicht auch Fehler in der Pathologie gibt. Beim Bauchspeicheldrüsenkrebs ist es furchtbar schwierig, den Krebs von der chronischen Pankreatitis sozusagen abzugrenzen. Und ich war an verschiedenen Kliniken und habe einen Fall selber miterlebt, wo ein Patient als inoperabel erklärt wurde wegen eines Pankreastumors. Und den habe ich dann 3 Jahre später in einer anderen Klinik wieder getroffen. Der war immer noch fröhlich am Leben. Wir haben dann die Bilder wieder angeguckt und der hatte halt eine chronische Pankreatitis, der hatte nie ein Karzinom. Also diese Dinge gibt es und auch wenn der Pathologe, also auch wenn der Chirurg ein Stück aus der Bauchspeicheldrüse rausnimmt und gibt es dem Pathologen zur Schnellschnittuntersuchung oder auch zur definitiven Untersuchung, dann wird der nie oder dann wird er immer eine gewisse Fehlerquote auch haben. Und das haben die Kollegen hier in dieser Studie analysiert. Die haben alle Langzeitüberleber, die an ihrem Zentrum hatten nach Pankreaskarzinom, Operation, da haben die Pathologie noch mal rausgekramt und haben die sich angeguckt und die meisten von denen, die wirklich definitiv überlebt haben, die hatten nie ein Pankreaskarzinom, sondern die hatten eine chronische Pankreatitis und an einer chronischen Pankreatitis stirbt man natürlich nicht. Es ist aber nicht mehr ganz so. Also die Problematik beim Pankreaskarzinom ist, dass die allermeisten Patienten gar nicht mehr sozusagen zum Chirurgen kommen. Warum? Der Tumor ist zu weit fortgeschritten oder er hat Metastasen gemacht. Wenn der Tumor nicht mehr lokal sozusagen komplett entfernbar ist, dann verbietet sich eine Operation. Die Chirurgen operieren ja gern, aber es nützt dem Patienten überhaupt nichts. Das heißt, wenn Sie kommen und haben 3 Lebermetastasen und haben ein Pankreaskarzinom, dann bitten Sie vielleicht den Chirurgen, es rauszumachen. Das macht aber wahrscheinlich überhaupt gar keinen Sinn. Wir sind dabei, die Grenzen etwas weiter auszuloten. Das heißt, wenn ein junger Mensch kommt mit einer relativ leicht zu entfernenden Lungen- oder Lebermetastase, dann würde ein seriöser Chirurg dem sagen, schau, statistisch wird es Ihnen wahrscheinlich nichts bringen. Aber natürlich ist es der Strohhalm, nach dem man greift, und dann würde man das in Einzelfällen auch tun. Wir haben in der Zwischenzeit bei den Patienten, die zur Operation kommen, ganz ordentliche Überlebensraten. Also es ist nicht mehr so, dass jeder, der ein Pankreaskarzinom bekommt, definitiv auch dran stirbt. Und deswegen auch so diese Attitüde dieses Hausarztes und die Attitüde vieler konservativer Mediziner immer noch, die sagen, Pankreaschirurgie ist doch letzten Endes eh sinnvoll. Ich höre das ja auch. Das heißt, ich höre das von Hausärzten, die sagen, macht es denn überhaupt irgendeinen Sinn, einen Menschen am Pankreaskopfkarzinom zu operieren? Die sterben doch ohnehin alle, die überleben doch nicht. Und da muss man sagen, erstens haben sie unter Umständen viele gute Jahre durch die Operation und zweitens überleben doch einige. Und wenn Sie diese Untersuchungen sehen, das sind Studien von 1995, 2003, 2004, 2006. Und das ist natürlich nicht nur Chirurgie, sondern das ist Chirurgie und Chemotherapie und Strahlentherapie, alles, was die moderne Medizin da zu bieten hat. Und dann sehen Sie schon, vor allem bei den Patienten, die keine Lymphknotenmetastasen haben, denn immer N0 heißt keine Lymphknotenmetastase, das heißt der Tumor nur aufs Pankreasgewebe beschränkt, und N1 heißt immer Lymphknoten, die Wächter sozusagen um das Organ herum sind befallen, und dann sehen Sie immer, N1 ist immer schlecht und N0 ist eigentlich immer relativ gut. Und Sie sehen hier, das ist eine relativ neue Studie von einem sehr erfahrenen Pankreaskarzinomzentrum, und wenn Sie also das Glück haben und Sie gehören zu den Patienten, die keinen Lymphknotenbefall haben, dann haben Sie in der Zwischenzeit eine Chance, 5 Jahre zu überleben und gegebenenfalls auch gesund zu sein, von immerhin 41%. Das heißt also, Nihilismus bei der Behandlung des Bauchspeicheldrüsenkarzinoms ist ehrlich gesagt heute nicht mehr angebracht. Was wir machen müssen, ist, wir müssen viel mehr darüber nachdenken, wie kriegen wir die Patienten schneller sozusagen in die Chirurgie oder ich sage mal in ein spezialisiertes Zentrum, wo Internisten und Radiologen und Chirurgen gut miteinander zusammenarbeiten. Wie kriegen wir eine bessere Früherkennung hin? Die zystischen Läsionen, über die man vorher gerade gesprochen hat, die sind letztendlich einer der ersten Schritte. Das heißt, wir verstehen, das Pankreaskarzinom kommt unter Umständen nicht immer aus heiterem Himmel, sondern man kann Vorläuferläsionen sehen, und die kann man unter Umständen dann beobachten und frühzeitig genug operieren. Dann kommt was anderes dazu, dass wir in der Lage sind, heute auf einem ganz anderen Niveau an der Bauchspeicheldrüse zu operieren. Und das ist auch ein Teil hier dieses Vortrags. Das heißt, wir operieren fortgeschrittene Befunde. Als ich vor 7 Jahren ans Katharinenhospital kam, hat man Bauchspeicheldrüsenchirurgie auf einem sehr hohen Niveau betrieben, aber ich glaube, wir haben es noch mal auf ein deutlich höheres Niveau gebracht. Man hat, wie in den allermeisten Kliniken, bestimmte Limitationen gesehen. Das heißt, wenn der Tumor lokal etwas über die Grenzen hinausgewachsen ist, hat man im Allgemeinen dann Inoperabilität festgestellt und hat sich zurückgezogen. Und da werde ich Ihnen ein paar Bilder dazu zeigen, ein paar Gedanken dazu zeigen, dass dem heute eigentlich nicht mehr so sein muss. Und was wir auch machen können, wir können in der Zwischenzeit auch vorbehandeln. Das heißt, wir können Pankreaskarzinome, die zunächst als nicht resektabel eingeschätzt werden, die können wir nach einem Ersteingriff oder auch nach einer entsprechenden Bildgebung vorbehandeln mit Chemotherapie oder auch Strahlenchemotherapie, um dann eine Situation zu erreichen, wo wir doch wieder operieren können. Das Problem an der Bauchspeicheldrüse zeigt sich eigentlich auch für den Laien relativ gut verständlich an diesem Bild. Wir haben vorher schon Bilder gesehen, das ist jetzt mehr so ein chirurgisches Bild. Das heißt, die innere Struktur der Bauchspeicheldrüse, die sehen Sie nicht so richtig, aber Sie sehen so ein bisschen, was das Problem an diesem kleinen Organ ist. Es wiegt nur ungefähr 120 Gramm, das heißt, es ist ein kleines, ganz empfindliches Organ, und vorher wird schon angesprochen, produziert 1,5 Liter oder 2,5 Liter ganz aggressives Sekret. Das heißt, wenn Sie hier an dieser Drüse rummachen, dann müssen Sie sehr genau wissen, was Sie tun. Und das Problem sind die Nachbarstrukturen, wie vorher angesprochen. Hier kommen zwei ganz wichtige Gefäße, Blutgefäße. Dieses Gefäß ist die Hauptschlagader, die unsere Eingeweide versorgt und sprich den Dünndarm und den Dickdarm versorgt. Das ist die Arteria mesenterica superior. Ohne die können Sie nicht leben. Auf die können Sie nicht verzichten. Wenn die zugemacht wird oder zugemacht würde oder verletzt würde bei einer Operation, dann haben Sie keinen Dünndarm mehr, dann können Sie nicht mehr leben. Das hier ist die Pfortader, dieses blaue. Die Pfortader ist in ihrer Wichtigkeit vergleichbar mit dieser roten Arterie. Die bringt alles nährstoffreiche Blut vom Darm hier unter der Bauchspeicheldrüse durch in die Leber. Ohne die Pfortader können Sie nicht leben. Wenn man Ihnen die Pfortader reseziert und sie nicht wieder zusammennäht, dann sind Sie tot. Sterben Sie auf der Intensivstation innerhalb von ein paar Tagen. Dann haben Sie hier 3 Gefäße. 2 sehen Sie ganz gut. Das ist die Arteria hepatica, das heißt, das ist die Leberarterie. Und die Leberarterie die brauchen Sie auch, ohne die können Sie nicht leben. Wenn Sie die Leberarterie verlieren, dann werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit zugrunde gehen. Sie haben noch eine gewisse Chance, wenn die Pfortader offen ist, dass Sie vielleicht mit genügend Glück, genügend Blut über die Pfortader bekommen. Aber wenn die Arteria hepatica vom Tumor infiltriert ist, dann haben Sie ein Problem. Das ist die Magenarterie. Die Magenarterie ist, sage ich mal, unerheblich. Warum? Der Magen ist luxusversorgt durch viele Gefäße. Das heißt, diese Arterie können Sie ohne weiteres zumachen. Und hier dahinter schlängelt sich noch, erst hier wieder zu sehen, die Milzarterie. Die Milzarterie können Sie auch zumachen. Warum? Die Milz kann durchaus über kurze Gefäße zum Magen leben. Außerdem können Sie die Milz rausmachen. Bei Kindern ist das ein Problem. Bei jungen Erwachsenen ist es auch noch ein bisschen ein Problem. Bei älteren Erwachsenen ist es fast kein Problem. Warum? Die Milz hat in unserer Kindheit, in der Embryonalzeit, hat sie eine erhebliche, wichtige Rolle in der Blutbildung, später dann auch noch in der Immunabwehr. Bei Kindern würde man, wenn sie einen Autounfall hatten oder sonst irgendwas, würde man sehr, sehr viel Mühe darauf verwenden, die Milz zu erhalten. In meinem Alter, sage ich mal, wenn man mich operieren müsste und man müsste auf meine Milz verzichten, dann würde ich dieser Sache keine große Bedeutung beimessen. So. Also die Problematik, wenn der Tumor hier wächst, dann wächst er unter Umständen in Nachbarorgane ein. Wenn Sie einen gutartigen Tumor hier sitzen haben, beispielsweise auch ein IPMN, dann können Sie das einfach ausschälen. Das ist relativ unproblematisch. Hier sehen Sie die Pfortader, das ist dieser blaue Schlauch hier. Das ist eine relativ unkomplizierte Operation, kann man gut machen. Die milzerhaltende Operation, vorher ist es angesprochen worden, milzerhaltend operieren kann man in solchen Fällen. Hier sehen Sie ein IPMN im Pankreasschwanz, hier sehen Sie es auch nochmal. Dann können Sie mal, wenn Sie davon ausgehen, dass es ein gutartiger Tumor ist, auch die Milz erhalten, brauchen die Milz nicht draus machen. Wie gesagt, das würde sich verbieten, wenn Sie einen bösartigen Tumor hätten. Wir können in der Zwischenzeit kurios viel an der Bauchspeicheldrüse und ich sage das mal jetzt nicht, um mich wichtig zu machen, aber es ist institutionsabhängig und operateursabhängig. Ich komme wieder Professor Riedl aus der Heidelberger Schule. Unser Chef, der Professor Büchler, war ein Schüler von Professor Beger, der aus Ulm kam und ich glaube, wir wissen mit diesem Organ sehr erfahren umzugehen und es ist tatsächlich so, dass man, dass es sehr stark davon abhängt, an welcher Institution Sie versorgt werden. Das hat nichts mit Eitelkeit zu tun. Pankreaschirurgie ist für einen Chirurgen im hohen Maße belastend. Man hat bei wenigen Organen so viele Sorgen wie bei der Operation der Bauchspeicheldrüse. Warum? Weil mit der Operation eigentlich sozusagen die Sorge erst beginnt. Die Komplikationsrate nach einer Operation ist extrem hoch. Das heißt, wenn Sie am Donnerstag einen operiert haben, dann haben Sie die nächsten 5 Abende, haben Sie die Sorge sozusagen, ob das alles gut geht, ob Ihr Oberarzt am Wochenende Sie anruft und Sie reinholt, weil irgendetwas Schwieriges passiert, wo Sie dann vielleicht helfen müssen. Also Bauchspeicheldrüsenchirurgie ist was für Liebhaber und insofern sozusagen sollten es die machen, die sich leidenschaftlich drum kümmern und die können dann tatsächlich Sachen machen, die wir uns früher nicht vorgestellt hätten. Hier sehen Sie eine gutartige Läsion, das ist auch ein IPMN der Bauchspeicheldrüse. Sie sehen diese zystische Läsion, ich habe es hier mal schematisch daneben dargestellt, dass Sie eine Vorstellung haben. Das heißt, Sie sehen, hier liegt die Bauchspeicheldrüse und Sie sehen, auch hier liegt die Bauchspeicheldrüse und wir haben die Bauchspeicheldrüse an diesen Linien jetzt angezügelt. Das heißt, wir haben sie ganz freigelegt, um diesen zystischen Tumor, der gutartig ist, zu resizieren. Und dann können Sie dieses Segment rausschneiden und dann können Sie, das ist diese zystische Läsion, und dann können Sie den Schwanz wieder anastomosieren, das heißt, Sie nähen da einen Dünndarm drauf, hier sehen Sie wieder die Pfortader, hier sehen Sie die Milzarterie freigelegt und hier sehen Sie dann den abgesetzten Pankreaskopf, das wäre das hier und das ist die Nachbarin meines gastroenterologischen Partners von Professor Zoller und da gibt man sich natürlich als Chirurg auch ein bisschen Mühe im Ernst. Nein, das ist sehr schön als Chirurg zu machen, weil Sie natürlich an dem Organ gar keinen Schaden machen. Aber das ist mühsam und nicht unproblematisch. Jetzt kommt die Frage, wenn Sie einen lokal fortgeschrittenen Befund haben, was machen Sie dann? Ich habe Ihnen vorher die Problematik der großen Gefäße gezeigt. Sie sehen hier, das ist die Pfortader. Wenn der Tumor hier sitzt und dieser Tumor ist bösartig, also jetzt sind wir auf dem anderen Bild, Entschuldigung, Wenn Sie den Tumor hier sitzen haben und dieser Tumor ist bösartig, dann sehen Sie, dass er in unmittelbarer Nachbarschaft zur Pfortader sich befindet. Und jetzt passiert Folgendes, der Tumor wächst aus dem Organ heraus. Das ist ja das Wesen des bösartigen Tumors, dass er die Organgrenzen eben nicht respektiert, sondern einfach in Nachbargewebe einbricht. Und dann sehen Sie hier wieder gelb angezügelt, dieses blaue Gefäß, die Pfortader. Und Sie sehen, das ist der Tumor. Den Zwölffingerdarm haben wir hier schon abgesetzt. Den sehen Sie nur hier. Das ist die Hand des Chirurgen. Und dann sehen Sie, dass dieser bösartige Tumor hier in die Pfortader einwächst. Das war früher auch ein Kriterium, nicht weiter zu operieren, weil man damit auch überhaupt gar nicht umgehen konnte und auch nicht umgehen wollte. Außerdem hat man gesagt, naja, das ist ein lokal fortgeschrittenes Pankreaskarzinom, das lohnt sich ja gar nicht, jetzt hier eine große Operation zu machen, die noch erheblich sozusagen an Gefahr gewinnt, weil man ja diesen großen Blutschlauch sozusagen da unterbinden muss und zusammennähen muss und aus der Pfortader. Ich vergleiche es immer mit einem Ballon, mit einem Luftballon, den sie früher so als Kind hat man den mit Wasser gefüllt und hat die dann platzen lassen und so weiter. Und aus der Pfortader kommt das Blut raus wie aus so einem wassergefüllten Luftballon. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie viel Blut da rauskommt. Die Arterien sind vergleichsweise einfach vom Handling, weil die so ähnlich wie ihr Gartenschlauch funktionieren. Da ist viel Druck drauf. Das heißt, es spritzt. Sie sehen, woher es kommt. Sie können das leicht fassen. Die Wand ist kräftig und stark. Das heißt, das können Sie relativ einfach kontrollieren. Die Pfortader ist was ganz anderes. Das ist ein ganz schlappriges Gefäß. Da quillt das Blut wie aus einer Quelle heraus, sodass das technisch extrem schwierig sein kann, wenn Sie da ein Loch drin haben. Aber wie gesagt, das kann man in der Zwischenzeit gut machen. Dann sehen Sie, dann wird die Pfortader reseziert, das heißt, die wird hier ausgeklemmt. Hier sehen Sie den Schlauch, der nach oben zur Leber geht und hier sehen Sie den Schlauch, der nach unten geht. Und dann nähen wir die wieder ganz hübsch zusammen. Pfortaderresektionen zu machen ist sinnvoll. Pfortaderresektionen bzw. Tumore, die Pfortader infiltrieren, also in die Pfortader einwachsen, sind nicht per se fortgeschrittene Tumoren. Das muss man bedenken. Das heißt, sondern das ist einfach ein lokales Problem. Es können ganz kleine Tumoren sein, die Pfortader infiltrieren. Und deswegen ist dieser Ansatz zu sagen, es macht keinen Sinn. Der Tumor ist ohnehin fortgeschritten. Quatsch, Unsinn. Das ist ein rein technisches Problem. Und dieses technische Problem, mit dem kann man sehr gut umgehen. Dann gibt es noch mal eine Dimension. Und da fängt es an, tatsächlich ein bisschen kritisch zu werden. Wenn Sie einen Tumor haben, der eine Pfortaderinfiltration macht und eine Arterie infiltriert, was machen Sie dann? Und da gibt es interessante Studien dazu. Das ist jetzt hier ein Patient. Die Studien sagen, das ist grenzwertig. Das müssen Sie sich definitiv überlegen. Das bringt den Patienten meistens gar nichts. Das ist wahrscheinlich zum Teil sportlicher Ehrgeiz dann oder Ehrgeiz des Chirurgen. Nur der macht das ja auch nicht für sich selber, sondern der macht das natürlich, um den Tumor rauszukriegen. Aber es gibt Einzelfälle, wo es sich dennoch definitiv lohnt, einen Sinn zu operieren. Das heißt, die Pfortaderinfiltration wäre aus unserer Sicht heutzutage, da würden wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Das machen wir routinemäßig. Das zeige ich Ihnen auch nachher gleich. Aber es gibt natürlich die Problematik der Infiltration von Gefäßen. Wir wissen, wenn dieses Gefäß infiltriert ist, also das, was ich Ihnen vorher, diese Hauptschlagader, die zum Dünndarm geht, wenn die infiltriert ist, macht eine Operation keinen Sinn. Muss man einfach ganz klar sagen. Wenn dieser Stamm, wo die drei Gefäße zur Leber, zum Magen und zur Milz abgehen, wenn dieser Stamm infiltriert ist, macht die Operation keinen Sinn. Bringt dem Patienten überhaupt gar nichts, ist dann vielleicht was für eine Vorbehandlung, spreche ich gleich noch drüber. Aber hier bei diesem Patienten beispielsweise war es so, dass der Tumor ganz kurios hier saß und es war ein kleiner Tumor, der war kaum einen halben Zentimeter groß. Wir haben den in der Bildgebung gar nicht gut gesehen, aber man hat gesehen, da ist was, was nicht in Ordnung war und es war ein junger Mann und dann haben wir den operiert und dann hat man das freigelegt und dann hat man gesehen, dass dieser Ast von der Hauptschlagader sozusagen, der hier einen Bogen macht und ein Gefäß abgibt an die Bauchspeicheldrüse, um dann die rechte Leber sozusagen zu versorgen, dass dieser Ast hier gefangen war. Und das sehen Sie ganz schön, das ist die Hauptschlagader, die zur Leber geht und die macht dann hier diese Kurve und geht dann hier rüber zur endgültig zur Leber. Und dort, wo der Hauptast, die Arteria gastroduodenalis, in die Leber einmündet, da war dieser kleine Tumor und diese Tumore, die haben ja sozusagen die Eigenschaft, einzuwachsen in das Gefäß, machen das Gefäß aber kurioserweise gar nicht so sehr zu, aber holen das zu sich ran. Das heißt, die schrumpfen das sozusagen zu sich her. Und dann haben wir gesagt, das ist nun wirklich eine Sache, das ist kein lokal fortgeschrittener Befund, da macht es Sinn. Und dann haben wir das Gefäß hier abgesetzt, wo der rote Zügel ist, und hier abgesetzt. Und wir haben dann, habe ich den Oberarzt Zahlmüller dazu geholt. Sie sehen, also Chirurgen, die konzentrieren sich schon auch mal, wenn sie schaffen müssen. Also ich gucke da auch ganz ernst und freue mich aber, wie der Oberarzt Zahlmüller, ein erfahrener Gefäßchirurg, dieses Schläuchlein, das so fein ist wie so ein dünner Strohhalm, hübsch mit ganz feinen Fäden aneinander, das kann der besser als ich. Und dann haben wir das ganz hübsch miteinander gemacht. Und das war natürlich für den Patienten segensreich. Es ging aber dann gleich weiter, weil wir haben dann gemerkt, dass eben dieser Tumor nicht nur hier das gepackt hat, das Gefäßlein, sondern wie wir dann die Pfortader freigelegt haben. Und dann haben wir gesehen, dass auch hier der Tumor in die Pfortader eingewachsen war. Und Sie sehen, hier geht es schon ein bisschen unübersichtlich zu. Und das ist auch der Grund, weshalb Pankreaschirurgie früher so gefährlich waren. Also hier sind ganz viele Schläuche, die eine Bedeutung haben. Und da sehen Sie dieses Milchige, das war Tumor in der Pfortader, weshalb wir dann die Pfortader auch noch reseziert haben. Das ist für den Patienten sehr gut ausgegangen, völlig unproblematischen Verlauf gehabt. Und er hatte keinen fortgeschrittenen Tumor, der hatte nur einen Tumor, der lokal eingewachsen ist in Nachbarstrukturen, der hatte keine Lymphknotenmetastasen. Das heißt, der gehört jetzt, obwohl wir ihn früher als inoperabel klassifiziert hätten, zu der Gruppe, die, wenn es gut läuft, eine recht ordentliche Chance hat, diese Krankheit auch mal zu überstehen. Also Gefäßresektion ist ein Qualitätskriterium. Das heißt, wenn Sie sich einen Rat holen, wo Sie sich operieren lassen müssen oder so, dann müssen Sie eigentlich fragen, wie oft resezieren Sie eigentlich die Pfortader? Und Sie müssen eigentlich fragen, wie oft resezieren Sie die Pfortader richtig? Das heißt, Sie schneiden ein Stück weg und nähen es wieder zusammen. Und das ist eigentlich sozusagen die Kardinalfrage. Und wenn da einer ins Stocken kommt und Ihnen so das nicht richtig sagen kann oder sagen will, dann würde ich mich da nicht operieren lassen. Wenn Sie das dem Professor Riedl fragen, dann sagt er, ja klar, wenn es infiltriert ist, dann mache ich es raus, ne? Klar. Und so kürze ich das auch. Und wer das nicht mit leichter Hand macht, der sollte Bauchspeicheldrüsenoperation auch nicht machen. Dann gibt es noch etwas, auch eine relativ neue Sache. Wenn wir früher die Situation hatten, dass wir in der Bildgebung gesehen haben, der Tumor ist groß und der Tumor infiltriert Nachbarorgane und so weiter, ich habe es vorher gesagt, infiltriert die Hauptschlagader, die den Darm versorgt, dann haben wir früher gesagt, das ist inoperabel, das macht keinen Sinn. Und auch das sieht man in der Zwischenzeit anders, weil wir die Patienten vorbehandeln können. Wie bei vielen anderen Tumorerkrankungen, beim Blickdarmkarzinom, beim Magenkarzinom. Sie wissen, alle Patienten mit einem Magenkarzinom, außer den ganz frühen Stadien, werden heutzutage nicht mehr einfach nur operiert, sondern da kommt der Patient in die Tumorkonferenz, da wird er besprochen und dann kriegen die fast alle eine Vorbehandlung mit einer Chemotherapie oder mit einer Strahlenchemotherapie. Und dann werden sie operiert. Warum? Weil das besser für die Leute ist. Uns Chirurgen ist das letztendlich meistens relativ egal beim Magenkarzinom, ob der Tumor groß oder klein ist. Aber die Prognose des Patienten ist besser. Das heißt, auch wenn der Chirurg sagen würde, ach Quatsch, das mache ich Ihnen raus, ist Unsinn. Heutzutage muss man die Leute beim Magenkarzinom vorbehandeln. Und das ist ja auch ein Beispiel für einen Patienten, der an sich inoperabel war und aus verschiedenen Gründen sozusagen diese Gefäßwurzel hier infiltriert, überall da reingewachsen. Wir haben den exploriert, das heißt, wir haben den Patienten operiert, der war gelb, der hat einen Ikterus gehabt, das heißt, der musste irgendeine Erleichterung bekommen, haben die Nichtoperabilität nachgewiesen, mittels Schnellschnitt in der Operation, haben einen Doppelbypass gemacht und haben ihn dann aber in die Chemotherapie gebracht. Der Tumor ist geschmolzen wie Schnee in der Sonne, ist klein geworden. In der Bildgebung, das ist jetzt auch ganz entscheidend, in der Bildgebung waren die Pfortader und die Arteria hepatica immer noch teilweise vom Tumor ummauert. Und jetzt kommt auch noch mal was ganz Wichtiges, und da brauchen Sie eben auch ein Team, aus konservativen und chirurgischen Medizinern, die sagen, jetzt kommt das Entscheidende, der muss trotzdem operiert werden, weil das, was wir noch an Tumorausläufern sehen, in ganz vielen Fällen nicht mehr lebt, sondern totes Gewebe ist. Da sind keine Tumorzellen mehr drin, sondern das ist nur noch bindegewebiges, faseriges Material da, das kein Krebs mehr ist. Der Krebs mag diese Strahlenchemotherapie nicht und da zieht er seine, sag ich mal, seine Tentakel, seine Finger, die zieht er zurück. Also wir wollen ihn nicht menschlicher machen, als er ist, aber er funktioniert einfach so, er ist ein Teil von uns. Aber die Strahlenchemotherapie mag er nichts. Das heißt, an den Knospen sozusagen stirbt er ab und reduziert sich auf seinen Kern. Und das ist das ganz Entscheidende, dass man dann als Chirurg da aggressiv hingeht und in der Operation aus all diesem faserigen Gewebe ständig Proben entnimmt und den Pathologen schickt und der Pathologe dann wirklich sagt, das ist faseriges Gewebe, da ist kein Krebs drin, das heißt, ihr könnt weitermachen. Oder er irgendwann sagt, jetzt habe ich Krebsgewebe und wenn ich dann als Chirurg sehe, ich kann das nicht komplett entfernen, dann muss ich aufhören. Aber erst dann. Und das ist auch was ganz Entscheidendes. Und dieser Patient, der als inoperabel gelaufen ist, hat nach der schon einen Doppelbypass hatte, ist dann sozusagen am Schluss mit einer für ihn sehr, sehr guten Histologie rausgekommen, nämlich mit einem kleinstmöglichen Tumor, kein Lymphknotenbefall, kein Befall der Lymphgefäße, keine Infiltration der Blutgefäße und so weiter und so fort. Und das muss einem einfach sozusagen immer wieder vor Augen führen, was wir brauchen, ist vernünftige Tumorboards, das heißt, es muss an einem Krankenhaus eine Gruppe von Menschen da sein, die sich um diese Patienten kümmern. Und keiner darf besonders eitel sein, aber jeder sollte was können. Das ist eine relativ ideale Kombination, nicht nur in der Medizin. Und wenn der Internist die Meinung hat, der Chirurg könnte es vielleicht rauskriegen, dann soll er ihn fragen. Das heißt, es wird institutionalisiert, das heißt, alle Patienten werden gemeinsam besprochen. Und wenn Sie dann in der Klinik sind, wo man dann in allen Bereichen eine gute Expertise hat, Strahlentherapie, Chemotherapie und Chirurgie, dann kommt es für die Patienten relativ gut raus. Und dann werden auch diese Gruppe von Patienten, das sind eben doch ein relativ großer Teil, die anfangs als nicht resektabel gelten, unter Umständen in diese Richtung gedrückt, sodass man sie dann operieren kann. Eine Sache noch als Chirurg zum Thema Bauchspeicheldrüsenchirurgie, der Herr Professor Riedl hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, Chirurgie ist anders, als sie früher war. Wir operieren heute völlig anders, was zum Teil auch daher kommt, dass wir in den letzten 20 Jahren angefangen haben, viele Dinge minimalinvasiv, also mit der Kamera im Bauch zu operieren und wir uns auch andere Techniken angewöhnt haben, blutsparendere Techniken. Viele Operationen, wo wir vor 20 Jahren regelmäßig Blutkonserven gegeben haben, die finden heute ohne nennenswerten Blutverlust statt. Und entsprechend hat sich auch, was die Sterbequote angeht, doch Erhebliches verändert. Sie sehen, das ist eine noch nicht so alte Studie. Das New England Journal of Medicine ist für uns eines der wichtigsten, weltweit wichtigsten wissenschaftlichen, medizinischen Journals. Und da sehen Sie, es gibt durchaus Kliniken, die relativ wenig Bauchspeicheldrüsenchirurgie machen, die eine Mortalität, das heißt eine Sterbequote nach Pankreaskopfresektion von über 10% haben. Das heißt, jeder 10. bis jeder 8. Patient stirbt denen. Und in Krankenhäusern, wo relativ viel gemacht wird, sterben weniger, aber eigentlich immer noch relativ viele. Das ist dasselbe. Da sieht man auch hier, über die Jahre hinweg haben wir das Operieren immer ein bisschen besser gelernt. Das heißt, die Sterbenquoten werden immer geringer. Aber Sie sehen auch hier, da sind wir immer noch so bei 4-5% Mortalität nach Pankreaskopfresektion. Das heißt, in Exzellenzzentren, das heißt in Kliniken, die das wirklich mit großer Häufigkeit machen. Und wir haben bei uns im Katharinenhospital, ich sage es durchaus mit Stolz, aber auch bloß, dass Sie, das ist jetzt gerade hier im Jahr 2014 publiziert worden im Chirurgen. Wir haben mal aus 3,5 Jahren alle Resektionen analysiert, die wir im Katharinenhospital operiert haben. Das waren 200 Patienten, 200 Resektionen. Das heißt, es sind, sage ich jetzt einfach mal, wirklich ganz Zahlen aus dem täglichen Leben. Und Wir haben in 15% der Fälle das gemacht, was ich vorher beschrieben habe. Das heißt, wir haben den Eingriff sehr komplex gemacht, indem wir die Pfortader resiziert haben. Und wir haben da nicht bloß was weggekratzt, sondern bei uns läuft unter Pfortaderresektion nur Schlauch, Stück rausschneiden, Schlauch wieder zusammennähen und nicht ein bisschen so an der Oberfläche was wegkratzen. Und dann sehen Sie, dass wir eine Gesamtmortalität haben über alle Patienten hinweg. Das heißt, wir haben, der älteste Patient war 88 Jahre alt, da haben wir eine Mortalität von 2%. Das heißt, vier Patienten sind uns von 200 Patienten gestorben. Und was auch wichtig ist, es sind die älteren Patienten, die sterben. Das war der ursprüngliche Ansatz an dieser Studie. Früher haben wir gesagt, der ältere Mensch beginnt bei 65. Und so sind eigentlich auch alle Studien noch designt. Heute wissen wir, der ältere Mensch ist nicht mehr 65, sondern die Schwelle ist eher bei 75. Das heißt, bei 75 gehören wir eigentlich so ein bisschen dann zu den Alten. Wenn Sie im normalen 65-Jährigen sagen, er sei ein alter Mensch, dann fängt er so ein bisschen an zu lachen. Er lacht nicht, wenn es darum geht, ob man mit 63 oder mit 67 in die Rente geht. Da will er lieber, sagen wir mal, alt sein. Aber letzten Endes sind wir biologisch, sage ich mal, haben wir in den letzten 30 Jahren einen unglaublichen Fortschritt gemacht, weil wir etwas bewusster leben, etwas weniger rauchen, etwas weniger viel Alkohol trinken und so weiter. Da hat sich viel getan. Das heißt, wenn Sie als unter 75-jähriger Patient heutzutage in ein gutes Krankenhaus gehen, wo man Pankreaschirurgie gut kann, dann werden Sie auch an ausgedehnten Resektionen nicht sterben. Und das ist in den Köpfen von vielen, sage ich mal, Medizinern und vor allem auch vielen, sagen wir mal, etwas älteren Hausärzten immer noch nicht drin. Die denken immer noch sozusagen, das ist eine Operation, die potenziell lebensbedrohlich ist. In der Zwischenzeit muss man sagen, Bauchspeicheldrüsenchirurgie in der Hand des Erfahrenen ist vergleichbar mit Dickdarmchirurgie. Und natürlich, Dickdarmchirurgie ist auch gefährlich, aber dass Ihnen da jeder Zehnte stirbt oder sowas, das ist nicht, daran ist nicht zu denken. Das heißt, wie gesagt, es ist nichts Mystisches mehr, aber man braucht sozusagen professionelle Teams, die ihr Handwerk verstehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Köninger, für diesen hervorragenden Vortrag, der uns sehr viel Informationen gebracht hat. Frage jetzt ins Publikum. Sind Fragen zu dem Vortrag?
Wenn man jetzt eine Operation erfolgreich hinter sich gebracht hat und man bekommt dann nochmal ein Karzinom oder ein Rezidiv, ist es denn heute auch noch so zu operieren, dass man sagen kann, okay, damals war es schon im Grenzbereich, dann probieren wir es trotzdem mal? Oder heißt es, wenn man eine Operation schon damals im Grenzbereich gemacht hat, dass es dann nicht mehr möglich ist?
Also das ist eine gute Frage und auch gar nicht so oder doch eigentlich relativ klar zu beantworten. Das Problem bei der Bauchspeicheldrüsenerkrankung und weshalb auch so viele Menschen dran sterben, also bei der Karzinomerkrankung, ist, dass es sich in den meisten Fällen um eine, ich sag mal, generalisierte Tumorerkrankung handelt. Das Problem aus medizinischer, chirurgischer, onkologischer Sicht ist immer, haben Sie einen Tumor, der irgendwo wächst, den Sie rausschneiden können und dann ist der Fall erledigt, oder hat dieser Tumor Metastasen gebildet? Gutes Beispiel, Mammakarzinom. Mammakarzinom, da wissen wir, kleiner Knoten in der Brust und in Wirklichkeit aber bei den allermeisten Patientinnen schon Mikrometastasen im Knochenmark und überall. Deswegen machen wir ja beim Mammakarzinom nicht mehr das, was wir früher gemacht haben. Das heißt, die Brüste werden im Allgemeinen nicht mehr selektionierten Gruppe. Der Tumor wächst tatsächlich nur lokal. Der macht offensichtlich keine Metastasen. Das heißt, das Lokalrezidiv beispielsweise nach 2 Jahren ist eigentlich für Sie ein gutes Zeichen, weil Sie haben einen Tumor, der für Sie günstig ist, der sich in Ihrem Körper nur an einer Stelle sozusagen fokussiert hat. Und natürlich brauchen Sie dann einen Chirurgen, der da rangeht und der das kann. Wenn das Rezidiv aber nach 6 Monaten kommt oder nach 9 Monaten kommt, dann ist das Rezidiv unter Umständen eben der erste Stern an einem Sternenhimmel, der noch aufgehen wird. Das heißt, es ist ähnlich wie mit den Lebermetastasen. Sie haben ein Bauchspeicheldrüsenkarzinom und werden operiert. Und dann haben Sie Ihre Nachsorge. Und dann erscheint eine Lebermetastase. Und dann kommen Sie zum Chirurgen und sagen, kannst du die bitte wegmachen? Ich habe hier eine Metastase. Und ein kluger Chirurg wird dann sagen, wie lange ist die erste Operation her? Wie lange liegt die zurück? Und wenn der Patient sagt, das war vor 3 Jahren, dann würde der kluge Chirurg den Patienten operieren. Warum? Wenn er nach 3 Jahren nur einen einzigen Fokus hat, könnte es sein, dass es die einzige Absiedlung ist, die in ihm schlummert und die sich jetzt so langsam zeigt. Wenn die Metastase oder das Rezidiv aber nach 9 Monaten kommt, dann ist es wahrscheinlich sozusagen das erste Problem, das auftaucht. Und dann würden Sie, wenn Sie verantwortungsbewusst sind, sagen, wir warten jetzt mal noch 3 Monate, weil Sie natürlich berechtigterweise befürchten, dass 3 Monate später dann 50 Metastasen da sind. Das heißt, Sie würden ihm keine Operation machen, wo Sie ahnen würden, dass es für den Patienten keinen Sinn macht und kontraproduktiv ist. Also wie gesagt, das Wesen des Pankreaskarzinoms ist, dass es früh generalisiert. Wir sehen den Tumor im Bauchspeicheldrüsenkopf, aber die Tausende von Zellen, die schon überall in uns sind und schlummern und wachsen, die sehen wir nicht. Üblicherweise kommt der Tumor nach ungefähr 9, 12, 15 Monaten, taucht er wieder auf. Das heißt, ein frühes, aggressives Angehen eines Lokalrezidivs oder einer Lungen- oder einer Lebermetastase ist grenzwertig. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, nicht ganz in Ordnung. Wenn diese Metastasen aber nach langer Zeit kommen, dann kann es unter Umständen ausgesprochen sinnvoll sein, zu operieren.
Ja, dann habe ich noch eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Wenn Sie als Chirurg eine Pankreas operieren, die schon vorbehandelt ist, das heißt also mit Chemotherapie oder Bestrahlung, ist das für Sie als Chirurg mehr ein Problem oder sagen Sie, das ist wurscht, ob das behandelt worden ist?
Nein, das ist ein großes Problem. Das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, sehr anstrengend, weil sie ganz viel Vernarbungen haben. Wie gesagt, Sie hoffen natürlich, dass das, was früher mal Tumor war, jetzt Narbe ist, aber alle Gefäße waren sozusagen auch in dem Strahl der Strahlentherapie, die Gefäße sind verletzlich, kann zu grausligen Blutungen kommen und so weiter und so fort. Das ist schon dann hohe Schule, muss man sagen. Da geht man gut ausgeschlafen dran und mit großem Respekt.
Das heißt also, das ist immer grenzwertig?
Das ist nicht immer grenzwertig, aber... Nee, aber es gibt einfach Bauchspeicheldrüsenoperationen, die sind relativ, sage ich mal, es ist nie einfach, aber es ist relativ, man geht ganz standardisiert vor und das arbeitet man ab, da braucht man seine 3 Stunden oder 4 Stunden und dann ist fertig. Und dann gibt es Bauchspeicheldrüsenoperationen, da ist man in einer ganz anderen Liga, an einem ganz anderen Niveau. Natürlich sind die vorbehandelt sind, die uns schon sehr anstrengen, klar, aber das gehört dazu.
Vielen Dank.
Noch Fragen? Sind noch Fragen aus dem Publikum? Scheint nicht der Fall zu sein. Da darf ich mich noch mal recht herzlich bei Herrn Professor Köninger bedanken für seinen hervorragenden Vortrag.